Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Fit und Fundiert von Primetime Fitness. Hier dreht sich alles rund um Training, Anatomie, Ernährung und Gesundheit. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Thomas Kahne, ich bin Dozent an einer privaten Hochschule und arbeite nun fast seit 10 Jahren bei Primetime Fitness in den Bereichen Trainerschulungen, Webinaren und Podcast. Und wie ihr schon seht, ich habe einen jungen Mann an meiner Seite, der Felix Söller, der Dr. Felix Söller ist wieder an meiner Seite, wenn es um ein spannendes Thema geht, und zwar um die Wirkung der Abnehmspritze. Und dann gebe ich das Wort direkt an den Felix, dann kann er sich ein klein bisschen vorstellen.
Mein Name ist Felix Söller, ich bin Orthopädie, und Sportmediziner in München und betreue auch eine große Praxis. Und in dieser Praxis haben wir natürlich ein großes konservatives Spektrum durch die Sportmedizin. Das heißt, wir haben auch sehr viele Sportler, die bei uns sind, und natürlich auch ganz gewöhnliche Patienten, die mit ihren Problemen zu uns kommen. Und und das ist unser Aufgabenbereich, eine hohe diagnostische Qualität zu bieten, aber natürlich auch entsprechende therapeutische Ansätze. Und das heutige Thema ist ein sehr interessantes Thema, weil uns das zunehmend an uns herangebracht wird. Und ich bin auch froh, dass ich heute Abend dabei sein darf, lieber Thomas.
Ja, wir haben uns da kurz, die Woche haben wir uns ganz kurz mal per WhatsApp eine Mail geschrieben, und da hat der Felix gesagt, ja, er hat sich mit dem Thema auch schon mal auseinandergesetzt, das wird er erklären. Für mich war das am Anfang, wie ich das erste Mal gehört habe, natürlich, was ist das für ein Hype wieder, was kommt da auf uns zu, ne, wieder so die Abnehmpille, jetzt haben wir die Abnehmspritze. Aber wenn man sich dann in dieser Materie mal eingearbeitet hat oder sich dann mal auch so ein bisschen schlau macht, wir hatten letztes Jahr auf dem Aufstiegskongress hatten wir einen Vortrag, da hat dann der Professor Dr. Markus Waniek mit der Aline Pamsel, das sind aus unserem Bereich Dozenten und Professoren, haben sich da mit der Thematik auseinandergesetzt und da einen Vortrag drüber gehalten. In meinem Bekanntengrad gibt es auch den einen oder anderen, der seit einem Dreivierteljahr die Abnehmspritze verwendet. Das heißt also, das ist schon was, wo man sich mal so ein bisschen anschauen kann und sollte. Und es geht ja darum, dass die Abnehmspritzen ermöglichen eine hohe, dauerhafte Gewichtsabnahme und das auf eine vermeintlich einfache und auch sichere Weise. Und diese Medikamentengeneration scheint die Adipositas-Behandlung zu revolutionieren. Das heißt, wir haben ja auf der einen Seite die Adipositas-Chirurgie, wo man dann mit invasiven Verfahren, mit Magenband, mit Magenverkleinerung und so weiter operiert und dann die Leute abnehmen. Und jetzt, wie gesagt, gibt es einen nicht-invasiven Eingriff mit dieser Adipositas, mit dieser sogenannten Abnehmspritze. Und wenn man überlegt, wenn man sich so ein paar Zahlen anschaut, Felix, ich bin ja auch so ein Zahlenfreak, für mich ist immer wichtig, so ein bisschen Zahlenwerk zu sammeln. Und wenn man überlegt, dass fast 1 Milliarde Erwachsenen mit Adipositas betroffen ist, und dann zählt das natürlich zu einer der größten gesundheitlichen Herausforderungen in unserer Zeit. Das sagt selbst die WHO. Und man stellt fest, dass eine Lebensstilintervention alleine als Basistherapie nur begrenzte Erfolge zeigt. Warum? Das kann man sich einfach vorstellen. Wir haben ein Betriebssystem, wenn Felix und zu dir jemand in die Praxis kommt und der ist 42 Jahre alt, dann hat er ein Betriebssystem, da sind 42 Jahre Updates drauf, mit denen er lebt. Und dann zu sagen, ich drücke jetzt auf ein Knöpfchen, dann mache ich wie sagt man so schön, ich mache die Festplatte platt, spiele ein neues Betriebssystem drauf. Das funktioniert leider bei uns Menschen nicht. Und somit hat man immer wieder diese Verhaltensmuster, dass man dann wieder zurückfällt in alte Verhaltensmuster. Und das hängt natürlich dann daran, oder das führt dann dazu, dass es Rückfälle gibt in dem Bereich und dass der Gewichtsverlust oft nur über kurze Zeit erreicht wird, so 5-10% in 6 Monaten, der aber dann auch wieder schnell hochgeht. Und jetzt geht es wirklich, lange galt es ja, dass dann die Adipositas-Chirurgie, also Magenverkleinerung, als die wirksamste Methode war, Da haben die Leute also wirklich dementsprechend abgenommen. Und dann kam dann, wie gesagt, jetzt mit dieser Abnehmspritze, da gibt es verschiedene Arten, da wird man auch noch drüber reden, wurde dann dementsprechend, gab es da jetzt eine zusätzliche Behandlungsoption.
Ich würde ja noch einen Schritt zurückgehen, um mal überhaupt vielleicht das Verständnis für unser Problem mit der Adipositas vielleicht noch mal ganz kurz anzukratzen. Ich meine, wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere, ja, und wir haben vor Millionen von Jahren, da war Energie knapp, ja, da haben wir natürlich jedes Kalorie, was wir in uns hineingefuttert haben, irgendwo abspeichern müssen, weil wir nicht wussten, wann kommt das nächste Schnitzel um die Ecke. Was natürlich heutzutage ganz im Gegenteil ist, weil wir an jeder Straßenecke ein Schnitzel angeboten bekommen. Und ich sage mal, die Chance, durchs Leben zu gehen, ohne von diesen äußeren Reizen überflutet zu werden, ist extrem gering geworden. Ob es jetzt der optische Reiz ist, ob der olfaktorische Reiz, also sprich der Geruch. Man braucht ja nur durch die Innenstadt zu gehen, jetzt zur Weihnachtszeit, überall riecht es nach gebrannten Mandeln, nach irgendwelchen kandierten Früchten, nach irgendwelchen Schokofrüchten. Ja, unser Körper ist ja drauf getrimmt, dass er diese Reize aufnimmt und in unserem Gehirn was macht. Ja. Und ich glaube, es gibt ganz wenige Menschen, die nicht irgendwie der Lust dann doch verfallen, irgendwas zu sich zu nehmen. Ja. Und das ist ja unser allgemeines Problem. Wir nehmen einfach viel zu viel auf und verbrauchen es nicht. Ja. Wenn die Balance stimmen würde, dann würden wir nicht heute hier sitzen. Abgesehen davon würden wir wahrscheinlich draußen irgendwo rumlaufen, sondern das ist einfach ein ganz gewöhnliches Problem unseres Zeitgeistes, dass wir viel zu viel zunehmen. Die Nährstoffe sind viel schlechter geworden. Die Auswahl größer, aber die Nährstoffeninhalt, die Qualität ist schlechter geworden. Deswegen werden wir immer dicker. So, das ist, glaube ich, mal wichtig zu verstehen, warum das überhaupt ein Problem wird. Ja, man würde ja sagen, ja gut, wenn jeder sich gescheit ernährt und auf seine Ernährung achtet, dann bräuchten wir dieses ganze Material nicht. Und das ist aber leider nicht so, weil in Deutschland mindestens schon so viele dicke Menschen rumlaufen und eine zunehmende Zahl auf uns zurollt, die leider natürlich jetzt nicht nur ein, ja, ich möchte es vorsichtig ausgedrückt, ein optisches Problem darstellen, ja, weil man sich sicherlich nicht attraktiv fühlt, sondern ein irrsinniges gesundheitliches Thema, ja. Und wir wissen ja, was es bedeutet, dick zu sein, einen großen Body-Mass-Index zu haben, wobei der jetzt nicht mehr das Maß der Dinge ist, aber sag ich mal, als vielleicht als Marken, ja, als Benchmark so ein bisschen noch herangezogen wird. Aber wir haben ja eine enorme Welle an Krankheiten, die mit der Adipositas einhergehen. Nehmen wir mal den Diabetes, ja, nehmen wir den Bluthochdruck, nehmen wir den Cholesterin, die Ablagerung der Gefäße. Dann die indirekten Sachen, wie zum Beispiel die ganzen Belastungen an der Wirbelsäule, an den Gelenken, an die Knorpelschäden und so weiter. Das ist ja
eine Fettleber.
Diese Welle können wir momentan nicht auffangen. Ja, dafür hätten wir vor 10, 20 Jahren schon anfangen müssen. So müssen wir jetzt irgendeine Lösung finden, die, ja, ich sag mal, schnell, pragmatisch und sicher ist. Ja, und da ist natürlich die Pharmaindustrie auf den Trichter gekommen, zu sagen, naja, den Leuten das Essen zu verbieten, wird nicht funktionieren. Irgendeine Nahrungspolizei auf den Weg zu schicken, die sagt, du, das ist böse und das darfst du nicht mehr essen, wird auch nicht funktionieren. Da sehen wir ja, wie wir uns winden mit irgendwelchen Zuckersteuern und solchen Geschichten, wo ich sage, das wäre doch mal ein Ansatz zu sagen, hey, warum kostet das dieses zuckerhaltigste Getränk so viel? Hau doch da einfach mal 30% Steuern drauf und nimm das Geld für die Behandlung von der Allgemeinheit. Ja, aber da sind wir schon wieder im Politischen. Also gibt es gute Pharmaindustrie, die sich natürlich das zunutze macht. Und meine, das Thema ist ja schon sehr, sehr alt. Ja, früher gab es die Appetitzügler, die wurden ja unter der Hand verteilt und oh, da gibt's was und so weiter. Das war ja so ein Graumarkt mit irgendwelchen Medikamenten, die dann immer ganz schlecht waren etc. Und dann kam, wie gesagt, der Diabetes. Und der Diabetes ist ja nun mal eine der größten schwere Erkrankungsbereiche, die wir Menschheit haben, weil der Diabetes ja nicht nur einen hohen Zucker macht, der macht die Gefäße kaputt, der macht die Augen kaputt, der macht das Herz kaputt, die Nerven. Also die nachhaltigen Schäden sind immens und auch im Kostenbereich. Das ist ja das Problem, dass nicht nur die Menschen daran sterben, sondern wir, die Allgemeinheit, tragen die Kosten, die uns überrollen. Ja. Also hat man angefangen zu sagen, was können wir denn tun, dass wir den Diabetes wieder, sagen wir mal, verringern können. Und so kam das ja drauf, zu sagen, naja, wenn jemand, der Diabetiker ist, und zwar wir reden von Diabetiker 2, also der sozusagen zwar noch Insulin produziert, aber zu wenig, oder des Insulinresistenzen, das heißt, dass der Körper eben nicht mehr mit dem starken Zucker, den er kriegt, zurechtkommt, ja, und nicht mehr verbrauchen kann. Und da kam dann die Idee zu sagen, hey, wie können wir diese Hormone produzieren oder nachahmen, die eben in einem gesunden Körper dafür sorgen, dass entweder bestimmte, nennen wir es mal Kaskaden, nennen wir es so Kettenreaktionen erfolgen, die dann dazu führen, dass die Insulin, also die Blutzuckersenkung passiert, eine Appetitreduktion passiert, Gewichtsreduktion im Nachfolgenden oder die Insulinsensitivität, sprich also, dass das Insulin wieder richtig genügend arbeiten kann. Ja? Und so hat man eben dann bestimmte, nennen wir es mal Proteine gefunden, die dann im Darm erzeugt werden bei einer normalen Ernährung, einer normalen Abfolge von Nahrungsaufnahme, Verdauung und so weiter. Und so kam man dann drauf und hat dann die einfach nachgebaut. Ja, und so einfach war es dann im Endeffekt. Man hat die nachgebaut und hat gesehen, die Dinger, die haben eine gute Halbwertszeit. Also man kann mit dem was anfangen. Und schon hat man ja die erste Spritze gefunden. Und die hat sich dann durch Social Media wahrscheinlich mehr verbreitet als durch irgendwelche Fachjournale.
Ja, schneller.
Und schwuppdidu waren die ersten Schauspieler aus Amerika mit Ozempic auf einmal halbiert. Und dann ging das ganze Gang, der ganze Run los. Und so ist aus einem wirklich sehr guten Diabetes-Medikament letztendlich ein Lifestyle-Produkt geworden. Was man aber natürlich sagen muss, irgendwo, wenn man mit der Materie beschäftigt und man das auch reflektiert und vernünftig und zwar emotionslos reflektiert, irgendwo einen Stellenwert bekommt, der, wie du schon richtig einleitend gesagt hast, sehr, sehr wichtig geworden ist. Denn wie können wir dem Ganzen Herr werden? Es wird nicht funktionieren mit einer Ernährungsberatung. Es wird nicht nur mit Sport funktionieren. Also brauchen wir irgendein Mittel. Und die Chirurgie schafft es leider ja nur unter sehr, sehr hohem Aufwand, diesen sehr dicken Menschen zu helfen. Ja, da muss man sagen, da reden wir ja schon von einem irrsinnigen Body-Mass-Index oder Körpergewichten außer des Vorstellbaren. Und selbst da muss man ja auch sagen, sind die Ergebnisse natürlich nicht 100%. Wir wissen von leider zu vielen Fällen, die trotz einer Magenband oder einer Magenverkleinerung durch die entsprechenden Nahrungsmittel wieder ihre Kalorien hochfahren und spätestens dann wieder, wenn nicht im Kopf was passiert, und das ist ja das Wichtige, was wir heute vielleicht ausarbeiten wollen, dass eigentlich dieses Mittel, was wir jetzt dann gleich besprechen werden, dazu dient als Eingangstür für einen neuen Weg, für eine Umstellung. Und das muss man verstehen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was mir heute Abend also als Quintessenz noch wichtig ist. Ja.
Ja. Und dann natürlich noch nicht nur über die Medikamente zu reden, sondern es ist auch wichtig, was können wir dazu leisten? Weil wir haben auf der einen Seite haben wir die Vorteile, die uns diese Wirkstoffe bringen. Und immer wenn es Vorteile gibt, dann gibt es auch Nachteile. Ne? Und durch Ernährung und durch Training können wir aber einen Großteil von diesen Nachteilen eliminieren. Und das macht das Ganze so interessant. Genau. Ich versuche mal anzufangen. Du hast ja schon gut angefangen zu erklären. Also der erste Wirkstoff, der da entwickelt wurde oder den man nachgebaut hat, das ist ein körpereigenes Hormon, dieses sogenannte Glucagon-like-Peptid-1, GLP-1 wird das Ganze genannt. Und das GLP-1 kann man sich so vorstellen, das ist ein Schlüssel. Und da gibt es einen Rezeptor, das ist dann der GLP-1-Rezeptor, das ist das Schloss. Und diese Rezeptoren, die haben wir in der Bauchspeicheldrüse, die haben wir im Gehirn, die haben wir im Magen-Darm-Trakt, die haben wir am Herz und dann Gefäßen. Und deswegen wirkt GLP-1 nicht nur auf den Blutzuckerspiegel, sondern auch auf den Appetit, auf die Verdauung und das Gewicht. Und was passiert, wenn das GLP-1, also wenn dieser Schlüssel, wenn der aktiviert wird, dann sorgt er dafür, dass in der Bauchspeicheldrüse Insulin ausgeschüttet wird. Insulin wird normalerweise nur ausgeschüttet, wenn der Zucker hoch ist. Dann, dass das Glucagon gesenkt wird. Glucagon ist ein Hormon, was den Zucker freisetzt, zum Beispiel aus der Leber. Und somit kann ich sagen, durch dieses GLP-1 sinkt der Blutzucker sicher. Aber ich habe kaum ein Unterzuckerungsrisiko. Im Gehirn sorgt es dafür, dass ich länger satt bin, dass ich wieder Hunger, Sättigungsgefühl entwickle, ganz wichtig, weil das ist ja oft bei Adipositas-Kranken, die sagen, ich habe nie Hunger, aber ich bin auch nie satt. Das heißt also, ich habe wieder mein Sättigungsgefühl, der Hunger wird gesenkt, vor allem der Heißhunger wird gesenkt, dadurch die Essmenge, und man isst automatisch weniger, ohne dass man sich da irgendwie zwingen muss. Dann im Magen-Darm-Trakt sorgst du dafür, dass die Magenentleerung langsamer stattfindet. Das heißt, man hat ein längeres Sättigungsgefühl, man hat auch weniger Blutzuckerspitzen, weil immer, wenn der Zucker in den Darm reinschießt, dann schießt auch der Blutzuckerspiegel hoch. Und wenn jetzt langsam das abgegeben wird, geht der Blutzuckerspiegel nicht hoch. Das heißt, man ist länger satt, man isst langsamer. Es hat positive Effekte aufs Herz-Kreislauf-System. Das heißt, der Blutdruck wird gesenkt, es schützt Herz und Gefäße, das wissen wir anhand der Studien. Und warum diese Rezeptoren da so wichtig sind, wie gesagt, diese Schlösser, die regulieren einmal den Blutzucker, die senken den Appetit, die helfen beim Abnehmen, die schützen das Herz. Ne? Und da ist dieses Medikament natürlich ein Top-Medikament und das war auch ein super Medikament in der Diabetes-Therapie, weil genau die Erkrankungen haben die ja dann später alle. Und wie gesagt, da gibt es verschiedene Namen, die diesen Wirkstoff haben. Das ist so das Erste.
Ja? Vielleicht noch, was ich immer meinen Patienten auch erkläre, das, was du gerade erklärt hast, ist eigentlich die normale Physiologie unseres Körpers.
Richtig.
Den haben wir nur verlernt. Wir essen was, unser Darm, unser Magen dehnt sich aus, die Nahrung geht in den Darm, durch die Dehnung und durch diese Rezeptoren wird genau diese Kaskade und diese haben wir eigentlich verlernt, zu sagen, wann sind wir eigentlich satt? Das ist der Moment, wo wir eigentlich sagen, da müsste unser System ja anschlagen und sagen, ich bin satt, ich höre auf zu essen. Dann würde man merken, dass man wahrscheinlich nur die Hälfte seiner Nahrung, die man geliefert bekommt, essen würde. Also das heißt, dieser Regulierungsmechanismus, den haben wir Menschen wahrscheinlich, jetzt nicht alle um Gottes Willen, aber haben wir in der Fettleibigkeit massiv verloren. Ja? Und das ist das Problem. Und jetzt kommen wir her und sagen, okay, wie können wir denn von außen regeln? Das hast du natürlich perfekt erklärt. Und deswegen hat sich Ozempic, ist ja der Handelsname von der Firma, und Wegovy sind ja die beiden, die auf dieser GLP-1-Schiene arbeiten, sind ja auch die ursprünglichen Produkte, die es auf dem Markt gibt. Und Ozempic ist ja das Produkt gewesen, was in der Social-Media-Welt gehypt wird. Und ich weiß gar nicht, warum Wegovy vielleicht was schlechter auszusprechen ist. Keine Ahnung, warum. Auf jeden Fall, genau wie du es erklärt hast. Also genau das ist da, wo dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip funktioniert.
Ja. Und der zweite Wirkstoff, den es gibt, ich spreche einfach mal die Wirkstoffe an und dann später können wir dann auf die Medikamente auch nochmal eingehen, die mit der Medikamentengruppe. Und der zweite Wirkstoff, den es gibt, das ist das sogenannte GIP. Ne, das ist ein sogenanntes Glucose-Dependent Insulinotrophic Polypeptid. Das ist nichts anderes wieder wie ein Hormon, das also im Darm gebildet wird. Und das nach dem Essen freigesetzt wird. Und dieses Hormon, das meldet dann vom Darm an den Körper, ey Leute, es gibt was zu essen, kommt mal in die Pötte, jetzt müsst ihr arbeiten.
Genau.
So, und diese Rezeptoren, die befinden sich dann auch, die haben auch wieder dann ihre Schlösser sozusagen, ihre Andockstellen, diese GIP-Rezeptoren in der Bauchspeicheldrüse, aber auch im Fettgewebe, im Gehirn und in den Muskeln. Das heißt, in der Bauchspeicheldrüse unterstützt es wieder die Insulinausschüttung. Dann es unterstützt somit die Stabilität der Blutzuckerwerte. Es funktioniert ähnlich wie das GLP-1, aber es hat andere Signalwege. Ne? Im Fettgewebe beeinflusst die Fettspeicherung und den Fettabbau und es verbessert auch die Insulinsensitivität der Fettzellen. Und paradox, aber wichtig ist, man kann das GIP allein, das kann den Fettaufbau fördern. Wenn das aber kombiniert wird mit dem GLP-1, dann unterstützt den Fettabbau. Deswegen macht es wenig Sinn, nur diesen einen Stoff zu nehmen. Im Gehirn ist es ein sogenanntes Hunger- und Belohnungssystem, verstärkt also auch wieder die Sättigungswirkung von dem GLP-1. Dann sorgt das GIP davor, dass das GLP-1 auch wirksamer ist, besser verträglich ist. Und deswegen, das GIP allein wirkt nicht. Das heißt, es muss immer in einer Kombination zusammengenommen werden. Und da könnte ich dann jetzt wieder sagen, der GIP, das GIP-Hormon, das ist ein sogenannter Effizienzregler, der also an der Bauchspeicheldrüse sitzt, wie gesagt, in den Fettzellen, und der sagt, nutze deinen Zucker richtig, das Insulin wirkt besser, es entlastet den Stoffwechsel, das macht die Behandlung mit dem GLP-1 angenehmer, das heißt, die Energie wird besser verarbeitet.
Und ich weiß nicht, ob du es erwähnt hast, man glaubt auch, dass das GIP auch die Wirkung vom GLP-1, also der eigentliche Hauptwirkstoff, von dem er gesprochen hat, im Gehirn wohl verstärkt. Also das habe ich nur am Rande gelesen. Und ja, das, glaube ich, ist nämlich auch der Grund, warum jetzt Mounjaro, das ist ja sozusagen unser Twin-Kretin, also das ist sozusagen der Wirkstoff der zwei, die beiden Rezeptor-Agonisten sozusagen, also die Wirkstoffe beinhaltet, eigentlich die effektivste von diesen ganzen Wirkstoffen ist. Aber jetzt wird man natürlich fragen, ja, warum gibt es denn die anderen noch? Naja, weil die anderen, es ist ja auch ein Preisthema, ja, das, was wir jetzt besprechen, das ist alles ein nicht von den Kassen finanziertes Thema. Und da ist natürlich auch das Preisthema, also ich habe da mal nachschauen müssen, also ich wusste, die Preise von Mounjaro kannte ich bis jetzt. Tatsächlich ist es einfach so, dass die Preise ungefähr, ich sage mal so zwischen 60% und 50% oder also zwischen 40% und 50% höher liegen, also die Preise, die man bei Mounjaro, und dazu muss man wissen, aber da können wir später zu, wenn wir jetzt in der praktischen Seite sind, wie das Ganze denn verwendet wird, ja.
Genau, wir können also sagen, das GLP-1-Hormon sorgt dafür, dass wir weniger Hunger haben, wenn wir was gegessen haben. Das GIP sorgt dafür, dass wir einen besseren Nutzen bekommen. Und dann gibt es noch einen dritten Regler, den man hat. Das ist das Glucagon. Das ist ein Verbrennungsregler. Da gibt es ein Medikament, ein ganz neues Medikament auf dem Markt. Das ist aber noch nicht auf dem Markt, sondern das ist in der Phase 3, in der Versuchsphase drin. Da ist dann noch Glucagon als dritter Stoff mit dabei. Und das Glucagon, das ist ein Verbrennungsregler, der sagt, der sitzt in der Leber, der sitzt im Fettgewebe und sagt, verbrenne die Energie. Das heißt, es erhöht den Kalorienverbrauch, es aktiviert den Fettabbau. Die Folge, wir haben mehr Verbrauch. Ja. Das heißt, wenn man das alles zusammenführt, ne, und man sagt, wir nehmen jetzt die Medikamentengruppe nur mal so ganz einfach, dass man das schon mal gehört hat, das Semaglutid, das ist also der Stoff, der dazu sagt, Hunger aus. Das Tirzepatid ist der Stoff, der zu uns sagt, diese Kombiwirkung, Hunger aus und eine bessere Effizienz. Und das Retatrutid ist das neue Medikament, wie gesagt, das noch nicht auf dem Markt ist. Das macht Hunger aus, verbessert die Effizienz und die Verbrennung, sodass man sich merken kann, das GLP-1, das sagt, iss weniger, das GIP sagt, nutze es besser und das Glucagon sagt, verbrenne mehr. Dann haben wir, denke ich mal, die drei Wirkstoffe mal relativ einfach versucht, auf den Punkt zu bringen.
Ich denke, dass es wichtig ist für den Zuschauer, Zuhörer, ist, dass man diese schwierigen Namen vielleicht auch einfach dem Präparatname zufügt, weil das ist ja in aller Munde. Und die erste Gruppe, die du ja genannt hast, ist nur der GLP-1-Agonist. Der ist ja, wie gesagt, das klassische Ozempic und Wegovy. Dann haben wir ja gesagt, dieser duale Agonist des Mounjaro. Und ich glaube, für den dritten gibt es noch keinen Handelsname, weil der nicht auf dem Markt ist. Aber die drei sind ja momentan die Game Changer, die wir auch erhältlich sind. Ja, alles natürlich privatärztlich, das muss man immer wieder betonen, weil ich immer damit konfrontiert werde, nach dem Motto, warum geht das nicht auf Kassenrezept? Es ist bis jetzt nur zugelassen bei Typ 2 Diabetikern, muss man ganz klar sagen. Da übernimmt es die Kasse, das ist auch irgendwo richtig, weil die natürlich mit dem Diabetes 2 natürlich schon ein richtiges Krankheitsprofil haben. Und das muss man vielleicht nochmal darstellen. Und ich denke, die Handhabung ist ja zum Glück aufgrund der langen Halbwertszeiten, das ist ja das Gute, dass all diese Stoffe, die man synthetisch hergestellt hat, auch eine brauchbar lange Halbwertszeit hat, weil ich glaube, keiner hat Lust, sich zweimal am Tag eine Spritze reinzujagen. Oder es wird ja auch bei Tabletten geben, das mag es dann wieder vereinfachen, aber die Handhabung ist ja so, dass man sich das ja spritzen muss. Das geht zum Glück relativ easy mit diesen Pennen, mit diesen Fertigpennen, die man selbst quasi aufdreht, aufzieht. und damit die entsprechende Dosis eingestellt bekommt, wie beim Insulin, wo man dann entsprechend, gut, da musst du vielleicht ein bisschen nachrechnen, aber das Ozempic wird ja dann auch einmal pro Woche gespritzt, genauso wie das Mounjaro. Ich sage mal, wo ich auch immer so ein bisschen in der auf der praktischen Seite, jetzt waren wir ja sehr theoretisch unterwegs, auch praktischer Seite, wie gesagt, auch so ein bisschen den Leuten nochmal erkläre, wo die Unterschiede sind, weil dann fragt man sich ja, warum nehme ich denn nicht nur Mounjaro? Erstens, da kommen wir ja noch dazu, natürlich haben die Substanzen auch alle Nebenwirkungen, die jetzt aufgrund der sehr, sehr kurzen Anwendungszeit. Die Präparate gibt schon wirklich viele Jahre, aber weißt du, Jahre heißt ja nicht, dass man über Jahrzehnte sprechen kann. Und ich denke, da muss man halt immer wieder ein bisschen auch mal ein bisschen die Vernunft walten lassen, dann ja, das ist ein Präparat, das macht das und das, das ist gut untersucht, das ist auch wissenschaftlich gut belegt, aber was macht es in 10 Jahren mit uns? Ja, ist es dann so, dass wir eine Resistenz aufbauen und dann nach 10 Jahren auf einmal spritzen können, was wir wollen, und wir kriegen den Effekt nicht mehr hin? Also ich möchte es jetzt nicht schwarz malen, aber ich sage mal, auch da muss man immer ein bisschen natürlich die vernünftige, die Vernunft mitspielen lassen. Und auch die preisliche Situation ist nicht ganz ohne. Das hast du auch gern bei unserem, bei deinem Handout gemacht. Ich meine, wir reden jetzt schon von Preisen. Also ich kenne die Preise von Mounjaro ganz gut. Also man fängt ja bei Mounjaro mit 2,5 Milligramm an und dann geht man von jedem Monat zu jedem Monat um entsprechend 5 Milligramm, 7,5, 10 und 10, 15. Ich glaube, dann ist eh die Latte erreicht. Das heißt also, man muss für sich jetzt auch sein Ziel erstmal festlegen. Wir wissen bei diesen dualen Rezeptoragonisten, dass man immerhin, das hast du auch schön rausgearbeitet, immerhin 20% seines Körpergewichts verlieren kann. Ja. Bei den Semaglutiden ist es ein bisschen weniger, das ist zwischen 10 und 15.
Genau. Und
dann erreicht man eigentlich seinen maximalen Gewichtsverlust. Also man hat dann ein Plateau. Und das ist gut für die, die vielleicht für sich das Plateau festlegen und sagt, ich möchte auf das Gewicht runterkommen. Aber wir haben natürlich auch Menschen, die natürlich 200 Kilo wiegen. Ja, jetzt überleg mal, wenn die 20 Kilo abnehmen, dann sind wir bei 160 Kilo. Ja, aber 160 Kilo kann nicht gesund sein. Also das heißt, da muss es auch noch nachfolgende Schritte geben. Ja, und deswegen ist es auch nicht so, dass man, glaube ich, alles mit diesen Spritzen jetzt wegbekommt. Aber es ist ein Einfallstor. Also ich finde, es ist eine Tür, die man aufmachen kann, die man mit Vernunft aufstoßen kann und dann auch entsprechend gut nutzen kann. Und das finde ich ist jetzt eine Thematik, die mir wichtig ist oder uns wichtig ist, von diesem Lifestyle mal ein bisschen runterzukommen, weil ich meine, die meisten, die ich im Umfeld sprechen höre, ach, ich habe jetzt mal 5 Kilo zugenommen, komm, ich nehme jetzt mal Ozempic, um wieder runterzukommen.
Ja.
Ich möchte es gar nicht kritisieren, weil das steht mir nicht zu, ja. Aber ich finde, da sind wir in einem Bereich, wo wir uns nicht unterhalten. Wir wollen uns unter die Menschen unterhalten, die vielleicht 120, 130 Kilo wiegen, die aber unter die 100 Kilo runden müssen und das nicht chirurgisch, ja. Das ist die Bandbreite, die ich, oder zumindest, sagen wir mal, sie kriegen den ersten Anlauf, sie kriegen den leicht gemachten Weg, müssen dann aber, und das ist ja unser zweiter Teil, den wir heute noch besprechen, dann umdenken und da muss was passieren. Ansonsten ist diese Therapie, ich sage mal vorsichtig gesagt, für die Katz. Dann erreicht man natürlich sein Level, aber wenn man dann darüber hinaus will, da muss man andere Strategien wählen. Ja? Das ist nämlich ganz wichtig.
Du hast das sehr gut angesprochen. Das heißt nicht, das heißt also im Klartext, das ist nicht was, wo ich sage, okay, ich nehme jetzt hier mal eine Abnehmspritze und dann ist alles wieder gut, sondern das ist eine Therapie, die eigentlich bis auf ein paar Fälle lebenslang begleitend gemacht werden muss, finanziell. Ich habe da im Internet von Preisen gelesen, 4.000 bis 4.500 Euro im Jahr. Ich habe jetzt die Preise von den Medikamenten nicht im Kopf. Das ist ja auch eine Summe, ne, wenn ich sage, okay,
ich habe Preise. Also wenn du jetzt mal Mounjaro, weil das finde ich ist, wenn ich jetzt das Thema, dann würde ich mich auch mit dem besseren, in dem Fall besseren Medikament, wenn du jetzt im Monat, du fängst mit 2,5 an, das sind 206 Euro, die Preise sind fest. Also kannst du irgendwie da billiger und da billiger. Also wenn wir reden vom regulären Die 5 Milligramm Spritze kostet schon 2,77. Das heißt, jetzt rechne mal aus, wenn du ein Jahr lang 12 mal 280 Euro, da bist du zwar nicht bei 4.000, aber du bist schon bei 2.500, 3.000 Euro.
Genau.
Dann musst du stemmen, ja?
Ja, und die musst du dann nicht nur ein Jahr stemmen, sondern wenn du das Gewicht halten willst, musst du das ja Medikament ja weiternehmen. Das ist ja so, du nimmst eine gewisse Menge ab, die Prozentzahlen hast du schon mal genannt, der GLP-1-Rezeptor, dann hast du 10-15%, dann 20-25% Gewichtsverlust, dann diese Triage, sage ich jetzt mal, wo du dann noch das Glucagon mit dabei hast, die haben 25-30% Verlust gehabt in der Adipositas-Therapie, Adipositas-Therapie, wo operiert wird, kommen auf 30-35%. Das heißt, wir kommen mit diesen nicht-invasiven Verfahren, kommt man da schon sehr gut an das ran, was wir im Moment in der durch Adipositas-Operationen erreichen. Aber man hat nicht die Nebenwirkungen, die lebenslangen Nebenwirkungen, die man bei einer Magenband-OP oder bei einer Magenverkleinerung hat, weil da muss man immer wieder Supplemente nehmen, muss das machen, muss das machen, muss das machen. Ja. Das fällt hier weg. Ne? Was vielleicht für wen ist es jetzt sinnvoll, dass wir da nochmal so ein bisschen drauf zurückkommen? Also medizinische Kriterien sind Body Mass Index über 30. Ne? Das heißt also, der Body Mass Index ist eine quantitative Bestimmung, die gar nichts über die Körperzusammensetzung aussagt, sondern einfach nur, man nimmt das Gewicht und teilt es durch die Größe in Meter im Quadrat. Und die Zahl, die dabei rauskommt, das ist dann der Body Mass Index. Und es gibt, der sagt jetzt nicht, ist das Fett, ist das Muskelmasse, aber wir reden jetzt von Leuten, die keinen Sport betreiben. Also wenn ich jetzt einen Markus Rühl nehme, der, ich weiß es jetzt nicht, vielleicht noch 120 Kilo wiegt oder 130, kannst du ja nicht sagen, oder vielleicht wiegt er nur noch 115. Auf jeden Fall hat er vielleicht einen Body Mass Index von 34, der ist ja nicht adipös, der hat ja ganz viel Muskelmasse. Aber wenn wir jetzt Menschen nehmen, die XXL-Fraktion, die an die 200 Kilo wiegen, ne, die haben ja keine 100 Kilo Muskelmasse. Das heißt also, da ist es auf jeden Fall wichtig. Es kann auch schon bei einem Body Mass Index von 27 genommen werden, wenn Begleiterkrankungen sind, wie Bluthochdruck oder Prädiabetes, also die Vorstufe von Diabetes oder Typ-2-Diabetes oder man hat vielleicht Stoffwechselstörungen. Dann wird das also dementsprechend schon genommen. Dann eine Indikation wäre, wenn als Zusatzerkrankung Schlafapnoe wäre, dass man also nachts plötzlich die Atmung aussetzt oder dass man eine Fettleber hat. Das heißt also, hier kann man ganz klar sagen, ist der medizinische Nutzen klar? Ne, und das, der medizinische Nutzen, der überwiegt ganz klar das Risiko. Ja. Wenn Leute hormonell Probleme haben, das heißt metabolisch bedingt Übergewicht durch eine Insulinresistenz, durch starkes viszerales Fett, durch ein metabolisches Syndrom, durch ständige Hunger, trotz Disziplin, das heißt, da kann man sagen, dort, wo die Willenskraft allein nicht reicht, es gibt Menschen, ich habe Menschen gehabt, die haben 100 Kilo bei mir abgenommen, ohne dass sie die Spritze verwendet haben. Die waren halt willensstark und hatten vom Kopf her vielleicht ein anderer Mindset. Das muss jetzt keine Schwäche von Leuten sein, die das nicht erreichen. Die einen, die hatten halt das Glück, die hatten das. Oder, wo man es noch einsetzt, ist nach einer konservativen oder nach konservativen Maßnahmen, die Diät war erfolglos, wir haben immer mit dem Jojo-Effekt, der sehr stark ist, die Ernährung, die Bewegung reicht nicht aus. Das heißt also, hier ist medizinisch kein Versagen, sondern einfach ein Therapiebedarf. Ne? Da sollte man das auf jeden Fall einsetzen. Und auch als Alternative zur OP, das heißt also, bevor man invasiv eingreift, denke ich mal, macht es auch Sinn, dass man es einsetzt. Wo es keinen Sinn macht, ist, wenn ich jemanden habe, der einen Body Mass Index hat unter 27, der sagt, kosmetischer Wunsch, ich hätte gern 5 Kilo mehr für den Sommer, 5 Kilo mehr für den Sommer, da macht es also keinen Sinn. Warum? Ist das Risiko größer als der Nutzen? Ja. Ne? Oder wenn Leute Essstörungen hatten, zum Beispiel früher hatten die Bulimie oder die haben noch Bulimie oder haben Anorexie. Das heißt also, auch da kann das passieren, dass das schlechter wird. Wenn ich schwanger bin oder wenn ich stille, dann darf man das auf keinen Fall machen, weil erstens mal gibt's da keine Sicherheitsdaten und dann ist es eine absolute Kontraindikation. Und es ist auch nicht geeignet, wenn die Leute Schilddrüsenkrebs haben oder andere schwere, wiederholte Erkrankungen, Entzündungen, Bauchspeicheldrüsenentzündungen. Wie gesagt, da sollte man das Ganze, wie gesagt, nicht machen. Auch gibt es Grauzonen, wenn da einer zwischen 27 und 30 ist beim Body Mass Index, hat aber keine Begleiterscheinung oder er ist relativ alt oder er nimmt noch viele andere Medikamente ein oder er hat psychisch irgendwelche Vorerkrankungen ohne Essstörung. Also da sollte man es weglassen.
Also im Prinzip ist es ja so, die Quintessenz, wir wollen ja irgendwie einen Weg finden, um Gewicht zu reduzieren, also die Kalorienaufnahme zu reduzieren, indem es uns leicht fällt. Und das macht das Medikament. Das muss man einfach klar sagen. Es ist ein ganz, ganz probates Hilfsmittel, um genau diesen Weg zu finden, möglichst ohne großen, ja, sagen wir mal, Umstand hin, einfach sein Essverhalten zu reduzieren. Aber was wir natürlich ganz vergessen, wir haben jetzt über die Technik gesprochen, wir haben ja über die Möglichkeiten gesprochen, aber was passiert denn eigentlich? Wir wissen ja, bei jeder Abnehmkur, bei jeder Diät nehmen wir einfach weniger Nährstoffe zu, weniger Kalorien, dass wir einfach abnehmen. So, das ist alles fein und gut. Aber wir haben ja gesagt, diese Medikamente machen das in einer sehr radikalen Form. Also müssen wir das auch ein bisschen steuern. Wenn wir jetzt einfach nur blind da reingehen und es ohne Strategie fahren, dann passiert nämlich Folgendes. Man nimmt radikal ab. Das geht ganz fantastisch innerhalb von sehr kurzer Zeit. Man hat dabei kein Hungergefühl. Man merkt aber nicht, was mit seinem Bindegewebe passiert, was mit seinen Muskeln passiert, was mit seiner Haut passiert. Man merkt nur, dass sein Gewicht reduziert ist. Das heißt, wenn man den Fehler macht und einfach da blind reingeht, wird man hinterher feststellen, dass man zwar 10 Kilo, 20 Kilo leichter ist, aber man wird wahrscheinlich sich im Spiegel anschauen und sagen, ich schaue nicht unbedingt besser aus, weil die Haut kriegt einen ganz markanten Ozempic. Es gibt sogar ein Ozempic-Gesicht. Ja, das sind ganz eingefallene Menschen, die haben hier überhaupt kein Fett mehr in den Wangen. Das sieht man ja. Die Haut wird qualitativ schlechter, weil sie unglaublich an Nährstoffenverlust leidet. Ja. Und jetzt, was unser Pate angeht, ist, wir verlieren auch brutal an Muskeln. Ja, wir tun nicht nur Fett verlieren, wir tun Magermasse verlieren, wir verlieren Muskelmasse, weil der Muskel ja auch ein Organ ist, das weniger Kalorien heißt, auch weniger Arbeit, weil wir natürlich schwächer werden wir natürlich Muskelmasse verlieren. Und jetzt ist der Punkt, wo wir als Therapeut und als Arzt und als du als Coach und als Dozent natürlich reingrätschen müssen und sagen, okay, wenn ihr da schon diesen Weg geht, dann müsst ihr auch auf eure Ernährung achten. Ihr müsst darauf achten, dass ihr Sport macht, damit der Muskel trainiert bleibt. Nur dadurch könnt ihr dem Muskelabbau entgegenwirken. Und deswegen sage ich persönlich, dass die eine Seite geht nicht ohne die andere. Und wenn man beide beherzt, versteht, dann kann man sich da wohl auf diesen Pfad begeben. Und das ist das Wichtige, dass man das auch den Leuten erklärt. Und deswegen haben wir schon drüber gesprochen, ja, dass was wichtig ist zu verstehen, wir nehmen weniger Kalorien zu uns, genau. Also verlieren wir auch. Und das ist nichts anderes als eine Diät, die unter medikamentös bedingten Maßnahmen hervorragend gelingt. Und wir müssen nur aufpassen, dass wir die Kurve kriegen.
Ja. Und dazu sind wir auch schon direkt beim nächsten Punkt, warum Bewegung und Lebensstil trotz der Spritze entscheidend bleiben. Das heißt, wie gesagt, die Spritze senkt den Hunger, aber nicht den Energiebedarf. Das heißt also, wir essen dann zwar weniger, aber der Energiebedarf, der Körper versucht sich dem Energiebedarf anzupassen und deswegen sagt er, okay, alles klar, wenn ich weniger zu essen kriege, dann versuche ich auch das einzusparen, was viel Energie kostet. Das heißt, er baut die Muskeln ab. Und deswegen müssen wir ganz wichtig, in Bewegung bleiben. Das heißt, wie kann ich Muskeln aufbauen? Ganz klar, da gibt es nur eins, Krafttraining. Das heißt also, wir müssen regelmäßig Krafttraining machen. Wir werden auch noch darauf eingehen, wie oft man das macht. Das heißt also, auf der einen Seite haben wir zwar durch das Medikament einen reduzierten Appetit, eine verlängerte Sättigung, ein erleichtertes Kaloriendefizit, aber wir bauen von dem Medikament keine Muskeln auf. Das heißt also, wir verhindern auch nicht den Muskelabbau. Wir ersetzen auch damit keine Bewegung. Und das heißt, ohne Aktivität verliert unser Körper nur Gewicht, aber nicht nur Fett. Und der Muskelaufbau oder der Muskelabbau, so ist ja das am größten unterschätzte Risiko. Felix, das haben wir schon mit dem Alter über die Sarkopenie, was man oft unterschätzt, und das wird jetzt noch mehr verstärkt. Das heißt also,
kleinen Hinweis, nur dass man versteht, was mit unserem Körper passiert. Also in unseren Fettzellen werden sehr viele Hormone auch gebildet. So, weniger Fett bedeutet, dass auch weniger Hormone. Das passiert dann, und zwar im messbaren Bereich, dass zum Beispiel der Testosteronwert runtergeht. So, wir wissen bei den Männern, bedeutet ein niedriger Testosteron, bedeutet, ich sage mal, weniger Antrieb, weniger Aggressivität, auch beim Training, man wird lasch, man wird müde, man wird, ja, in vielen Fällen, bei den Frauen ebenfalls. Also das heißt, es ist nicht nur ein Energiedefizit, wo man sagt, oh, ich bin so schlapp, weil ich so wenig esse, sondern es hat auch hormonelle Auswirkungen. Ja. Da muss man aufpassen, dass man nicht völlig in eine Gleisung kommt. Ja? Aber Entschuldigung, jetzt bin ich da reingequetscht.
Nee, das war super. Das ist dann wieder wichtig auch, neben dem Training, dass dann die Ernährung wieder stimmt, weil damit wir die Hormone herstellen können, braucht man natürlich auch die Nährstoffe, die Baustoffe sozusagen, um diese Hormone herzustellen. Das heißt also, wie gesagt, durch die Abnehmspritze baut der Körper Muskeln ab, der Grundumsatz sinkt und das Jojo-Risiko steigt. Und wir haben vorhin die Daten, die wir vorhin genannt haben, diese 15-20%, 20-25%, 25-30% Gewichtsverlust, die sind in den Studien entstanden. Und es ist natürlich, man kann davon ausgehen, und es gibt auch dementsprechend auch schon Studien dazu, dass, wenn das keine Studie ist, dass dann die Therapietreue vielleicht geringer ausfällt, ne, als jetzt zum Beispiel in einer Studie. Und die Leute, die eine Therapie abbrechen nach einem halben Jahr, nach ein paar Monaten, die nehmen alle wieder zu, und das meistens sogar bis zum Gewicht, wo sie vorher waren. Und ob sie dann wieder Muskeln zunehmen, steht auf dem anderen Ding. Das heißt also, wir brauchen die Bewegung, wir brauchen vor allem das Krafttraining dafür, dass die Muskulatur erhalten bleibt, dass der Stoffwechsel stabil bleibt, dass wir eine bessere Körperform haben, dass die Haut nicht hängt. Ne? Also nicht nur deswegen. Und deswegen, Muskel ist für mich die Stoffwechselversicherung. Und deswegen ist es ganz wichtig, regelmäßig Krafttraining zu machen. Ne? Und damit ihr gleich wisst, dreimal die Woche ein Ganzkörpertraining, da reicht ein E-Gym-Training, wo du zwei Runden, aber richtig dosiert, mit dem Trainingsprogramm, mit der Testung, mit den richtigen Gewichten dein Krafttraining durchmachst, dann hast du dem Körper gesagt, hier guck, die Muskulatur wird gebraucht, aber jetzt kommt wieder die Ernährung dazu, du musst auch dementsprechend genügend Eiweiß essen. Die Studienlage sagt 1,2 bis 1,6 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Ich würde da sogar noch höher gehen auf 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, weil da mehr Studienmaterial ist über die positiven Effekte. Auch wenn es um das Thema Hormone geht, müssen wir darauf achten, dass wir auch die richtigen Fette essen, damit der Körper auch dementsprechend Testosteron und solche Hormone bilden kann.
Und wenn man sich mal mit dem Proteinthema, also Eiweiß, beschäftigt, dann ist man da ganz schnell ernüchtert, wenn man sagt, naja, so 1,3 bis, sagen wir mal, 2 Gramm pro Körpergewicht, das hört sich jetzt erstmal, ach, das ist ja gar nicht viel, schaff das mal. Das ist wirklich extrem. Und wenn man jetzt nicht wirklich jeden Tag sich eine Makrele hinter die Binde pfeifen möchte oder jeden Tag ein Kilo Lachs isst, dann wird das ganz, ganz schwierig sein. Das heißt, man muss jetzt fast schon wieder eine Lanze für die Supplement-Industrie brechen, weil irgendwo muss dieses Eiweiß ja herkommen. Und ich denke, da muss man wahrscheinlich darauf zurückgreifen, dass man sich Iso-Way, also sprich Eiweiß, in von mir als Getränkeform oder damit mischt oder in Ernährung mit einem Skier-Joghurt. Ich habe das mal ausgerechnet für mein Körpergewicht, und ich war wirklich zum Teil frustriert, wie oft ich es nicht geschafft habe, meinen Eiweißbedarf eben bei 2,0 oder 2,2, wenn man wenn man auf Muskelaufbau geht zum Beispiel, ja, da gibt es ja verschiedene Strategien. Also von allein die Tatsache, und das ist nämlich ganz wichtig, dass man diesen Proteinfaktor, also Eiweißfaktor, nicht vergisst, denn das ist für mich, wie gesagt, ein Ernährungspotenzial, wo ich definitiv weiß, mit genügend Protein, und jetzt kommt natürlich das Thema, natürlich muss ich das ja verbrauchen, ja, und dazu muss ich meine Muskel verwenden. Und ich finde immer, es ist ja schwierig, wenn man jetzt in so einer Abnehmphase ist, ja, man hat eine niedrige Leistungsbereitschaft, man ist schlapper, ja, da brauchen wir uns nichts vormachen, es wird jedem, der stark abnimmt, wird einfach schlapper werden. Ja, das ist,
ja,
fehlt, das ist im, unser Gehirn lässt sich nicht so leicht austricksen. Das ist einem bestimmten Grundumsatz gewöhnt. Das geht runter, also macht mein Kopf Sparmodus. Ja, und das muss man irgendwo dann versuchen. Dieser, das ist ja der, genau das Geheimnis, was eine Diät so schwierig macht, weil wir schaffen die Diät einen gewissen Zeitraum zu halten, aber dann trickst unser Körper uns wieder aus und wir sind mit unserem Gewicht zufrieden und bums geht das Ding wieder nach oben. Also es ist in dem Fall wichtig, es weiter zu halten und das hilft natürlich dabei, weil unser Hungergefühl wird einfach abgeschaltet. Ja, und deswegen ist es wichtig, ich eine Strategie zu hinzustellen, wie viel Nährstoffe nehme ich zu mir. Ich muss mich da schon auch, ja, es geht nicht anders, einen Plan zurechtlegen. Ja, und deswegen ist es auch wichtig beim Training, finde ich, sich einen Plan zurechtzulegen, ja, und es ist nicht leicht, wenn man keinen Plan hat, einfach so, ich gehe jetzt ins Studio und mache da einfach mal eine Stunde was, ja, ich muss möglichst viele Muskelgruppen erreichen und da gibt es natürlich gute Hilfsmittel und dieses E-Gym, dieser Zirkel, der ist ja darauf aufgebaut, dass man eigentlich durch einen Zirkel, den man durchläuft oder auch zweimal, eigentlich ein optimales Training seines ganzen Körpers hat, ja, und das ist ja mal ganz schwierig, dann mal einen Tag nur Beine zu machen, Ober- und Unterextremitäten, also ich glaube, man braucht in dem Fall für den einfachen Trainierenden, der vielleicht jetzt nicht die Strategie hat und einen Personal Trainer beiseite hat, eine einfache Form und deswegen ist es dankbar, dass man solche Systeme hat, die dann auch die Kraft messen, die oft, sagen wir mal, fehlerverzeihend sind, weil die Bewegungen sind ja vorgegeben. Das heißt, ich kann keine großen Fehler quellen, ich kann mich nicht groß verletzen. Die Geräte sind so justiert, dass sie merken, kriegst du die Kraft hin oder nicht, dann justiert er sich neu, misst nochmal neu nach. Also es ist schon sehr, sehr ausgeklügelt. Und ich sage mal, das sind ja die Standardmuskeln, die wir trainieren. Und wir haben ja immer unseren Favorite, den wir gerne mit reinbringen, das Senso Pro, dass wir auch mal außerhalb dieser gewohnten
Trainingsmechanismen
arbeiten, indem wir halt einfach dann uns von dem stabilen Terrain in den unstabilen Terrain bewegen. Also das sind so die Kombinationen, die natürlich optimal sind, wenn man nicht, sagen wir mal, zu denen gehört, die sowieso ein perfektes Trainingsprogramm haben. Ja.
Ja, also wir können festhalten schon mal, wir haben mit der Spritze, haben wir was, was uns unterstützt und uns eine Sicherheit gibt beim Abnehmen, wenn man das richtig anwendet. Und jetzt ist es natürlich ganz wichtig mit dem Krafttraining. Da kann ich an normalen Geräten trainieren. Warum propagieren wir E-Gym? E-Gym ist ein Gerät oder ist ein Zirkeltraining, bei dem nicht an einem mit Gewichten hoch und runter gearbeitet wird, mit und gegen die Schwerkraft oder an Seilzügen mit und gegen die Schwerkraft gearbeitet wird, sondern hier wird über Drehmomente gearbeitet, hier wird ein elektrischer Widerstand gesetzt und jetzt ist man in der Lage, den Widerstand für beide Bewegungsrichtungen, einmal wo der Muskel auseinandergezogen wird, das ist das exzentrische, die exzentrische Bewegung oder die negative Bewegung und dort wo der Muskel sich zusammenzieht, das ist die konzentrische Phase oder in dem Moment die positive Bewegung und wir wissen aus der Trainingswissenschaft, dass ich den Muskeln in der konzentrischen und der exzentrischen Phase unterschiedlichen belasten kann. Das heißt, ich kann den Muskel in der exzentrischen Phase bis zu 40% höher belasten. Und das kann ich an den Geräten super einstellen, sodass ich in jeder Bewegungsrichtung, sowohl konzentrisch als auch exzentrisch, in jeder Bewegungsrichtung den Muskel optimal reize. Und das ist ein zeitlicher Vorteil, den mir das E-Gym-Gerät bringt. Das kann ich an normalen Geräten, kann ich das kaum machen. Wir haben den Henrik bei uns im Publikum, unser Chef. Deswegen müssen wir jetzt schnell noch die Krawatte anziehen. Und der kennt das, der ist ja ein Urgestein der Fitnessbranche. Man hat früher mal auf dem Markt solche Geräte versucht zu entwickeln, wo dann der Gewichtsblock in einer Bewegungsrichtung schräg und einmal senkrecht stand, um diese schwereren Gewichte zu imitieren. Das hat nicht funktioniert. An den E-Gym-Geräten funktioniert das wirklich sehr gut. Und ich muss mir dann keine großen Gedanken darüber machen, weil ich habe in dem Moment, habe ich ein optimales Training. Ich habe mit der Spritze eine verstärkte Wirkung und durch die Bewegung kann ich das noch mehr optimieren. Das sind also zwei Bausteine, die ganz wichtig sind. Natürlich auch der Baustein von der Ernährung, da komme ich noch mal kurz mit drauf zu. Wie kann man sich das Ganze vorstellen? Wenn der Felix redet, dann fallen mir 1000 Sachen ein und versuche ich das immer noch mal zu greifen. Wir stellen uns vor, wir haben ein Update. Wir haben ein Update. Wir haben uns eine App geholt und diese App, die hat ein, wie nennt man das, ein Probeabo. Der geht über einen Monat und dann wird es kostenpflichtig. Dieses Probeabo, das können wir nutzen und dann später, wenn wir es weiter nutzen wollen, muss man damit zahlen. Und so ungefähr kann man sich das vorstellen. Eine Diät ist wie ein Probeabo. Wenn ich aber anschließend die Diät weg habe und das Abo nicht mehr nutzt, nehme ich auch wieder zu. Das heißt, ich muss dann im Nachhinein, muss ich es in der Zeit, in der ich abnehme, in der Zeit, wo ich eine Diät mache, muss ich da oben mir ein Abo installieren, das dauerhaft dafür sorgt, dass ich regelmäßig trainiere, dass ich mich gesund ernähre, dass ich mich bewusst ernähre und, und. Und bei der bewussten Ernährung, wenn es ums Abnehmen geht, wenn ich weniger esse, da gibt es so eine Benchmark. Man sagt, wenn man so 1500 Kalorien isst oder die unterste Grenze ist 1200 Kalorien, ab dann kann man sich versuchen, so gut zu ernähren, wie man will. Man kommt dann in ein Nährstoffdefizit. Das heißt, ich kriege nicht mehr genügend natürliche Nährstoffe über diese geringe Kalorienmenge in meinen Körper rein. Und wir können das einfach mal ausrechnen. Felix, ich gehe mal davon aus, du wiegst 85 Kilo,
95.
95 Kilo, da sind wir fast gleich schwer. So, das heißt also, bei 2 Gramm Eiweiß sind das 190 Gramm Eiweiß am Tag. 190 Gramm Eiweiß sind knapp 800 Kalorien. Das heißt also, allein nur durchs Eiweiß sind schon 800 Kalorien weg. Jetzt kommen noch gute Fette dazu. Und jetzt sage ich mal, bei guten Fetten hat man ungefähr 30% vom Körpergewicht, die man vielleicht da an Fett noch isst. Das heißt also, wir kommen dann ungefähr, sagen wir mal, auf 60 Gramm Fett am Tag, nur mal um das ganz einfach, ganz niedrig zu rechnen. Wenn ich 60 Gramm Fett am Tag rechne, dann sind das auch wieder 540 Kalorien. Das heißt, wir sind schon bei 1340 Kalorien. Da haben wir noch nichts über irgendwelche zusätzliche Stoffe gesprochen, die noch wichtig sind, ne?
Ja.
Deswegen, das ist, irgendwann ist es dann auch wichtig zu schauen, wenn ich eine Abnehmspritze nehme, ne, wenn ich ein gutes Krafttraining mache, dann sollte ich auch schauen, dass meine Ernährung optimal ist. Das sind so drei Bausteine, die zusammengehören. Und jetzt gibt es noch einen vierten Baustein neben der Bewegung. Wir haben auf der einen Seite haben wir die Spritze, auf der anderen Seite haben wir die Bewegung, die dafür sorgt, dass wir die Muskulatur erhalten. Wir haben auf dem dritten Baustein die Ernährung. Und der vierte Baustein, der wäre jetzt halt diese mentale Stärke zu entwickeln, dass wir später ein Abo haben. Das heißt also nicht nur, dass die Probeversion uns anschauen, sondern dass wir das fest in unseren Alltag integrieren. Und nur dann, ne, entscheidet es sich das Ganze. Das heißt, der Lebensstil entscheidet über danach. Das heißt also, die Spritze wird nur so lange, wie abgenommen wird. Das heißt also, wenn ich keine neue Gewohnheiten habe, ne, dann kommt der Hunger wieder zurück, alte Muster kommen wieder, die Gewichte steigern erneut. Das heißt, mit der Lebensstiländerung kann man später vielleicht, wir reden ja von lebenslanger Therapie mit der Spritze, die Dosis reduzieren. Oder vielleicht ist sogar beim einen oder anderen ein Absetzen realistischer. Oder vielleicht ist bei einem einen oder anderen vielleicht das Gewicht besser haltbar. Das heißt also, wir brauchen diese vier Bausteine. Und da ist es dann gut, dass man vielleicht sagt, okay, ich bin hilflos, ich habe jetzt gehört, es gibt Bausteine. Ich brauche vielleicht einen Trainer, der sich da in dem Bereich auskennt. Ich brauche vielleicht einen Personal Trainer, der mir ab und zu mal verbal in den Hintern tritt und sagt, hier komm, das sind deine Termine. Und ich weiß bei mir, wenn ich Yogastunde habe, dann weiß ich, da gehe ich hin. Und wenn ich keinen Termin habe, dann sage ich, ja, ich kann ja eine Stunde später gehen. Und dann, jetzt gucke ich raus, da sehe ich, es ist dunkel. Wenn ich jetzt noch mal rausgehe, kalt ist es auch. Die haben Schnee gemeldet heute Abend. Ach, ich gehe morgen. Ne? Und ihr kennt das ja alle, das muss ich keinem erklären. Irgendwann bist du wieder in dem Pott drin und dann machst du nichts. Das heißt also, wir müssen den Lebensstil ändern. Und wir können jetzt noch mal sagen, um auf die Frage noch mal einzugehen, die Sonja hat eine Frage gehabt, wenn der Hunger reduziert wird, muss man besonders gut darauf achten, was man isst, wenn man zum Beispiel Muskeln aufbauen möchte. Ich denke, die Frage haben wir beantwortet. Du musst immer schauen, dass du qualitativ hochwertige Nahrung zu dir nimmst. Das ist ja auch das Gleiche, wenn du zum Beispiel mit deinem Auto fährst und du willst mit deinem Auto eine gute Leistung bringen, da achtest du auf die Qualität beim Öl, was dazugeführt wird. Du achtest auf die Qualität beim Sprit. Das heißt also, du füllst nur den Sprit ein, den das Auto braucht. Du wirst beim Diesel kein Superbenzin tanken. Du wirst beim Superbenzinauto auch kein Diesel tanken. Wenn du einen Diesel fährst und du möchtest, dass der Motor lang hält, dann benutzt du nicht den normalen Diesel, sondern dann nimmst du halt den Excellent Diesel oder was es da für Namen gibt. Da sind weniger auditive Stoffe drin. Das ist schonender für den Motor, der hält ja länger. Genau das Gleiche haben wir in der Ernährung auch. Das heißt also, das muss man auf jeden Fall machen. Und wie gesagt, die Bewegung ist wichtig, weil die verbessert mein Herz-Kreislauf-System, die stabilisiert meinen Blutdruck, die ist auch mental wichtig für die Gesundheit, verbessert die Schlafqualität, verbessert die Stressregulation, erhält die Muskelmasse und es gibt kein Medikament, das diese Effekte ersetzen kann.
Nein. Und wie gesagt, ich denke, das Entscheidende, was du richtig gesagt hast, ist, man braucht einen Plan. Und zwar der Plan muss so aussehen, wie man auch zu seinem Limit kommt, ob das jetzt medikamentös geht oder ob man das durch Willensstärke schafft. Der Plan muss immer dann sein, mal sein Essverhalten zu überprüfen und zu verstehen, warum bin ich denn überhaupt da hingekommen, wo ich angefangen habe. Ja? Und ich denke mir, das heißt, ich muss dann von meinem Essgewohnheiten auf ein anderes Niveau kommen. Und da hilft natürlich in vielen Fällen, das habe ich auch gemacht, MyFitnessPal ist ja eine kostenlose App, bei der man sehr gut die Nährstoffe tracken kann und sich zusammensetzen kann. Und da sieht man auf einmal sehr schön, man kann ja auch seinen Kalorienbedarf errechnen. Da gibt es ja ganz perfekte Formeln, wo man wirklich sich wiederfindet. Und dass man dann einfach feststellt, okay, das ist meine Marke, das möchte ich erreichen, das möchte ich schaffen. Und da muss man seinen Körper, und da gibt es auch gewisse Studien, die sagen, wie lange muss ich das überhaupt machen, damit mein Körper sich darauf einstellt. Und da gibt es die schlechte Nachricht, das ist eine sehr lange Zeit. Also ich denke, so ein Jahr muss man sich schon darauf einstellen, dass sein Körper immer gern rückfällig wird. Das heißt jetzt nicht, dass man nach einem Jahr sagt, so 365 Tage, jetzt ist der Schalter umgelegt. Aber ich sage mal, wenn man es eine lange Zeit schafft, und deswegen kann man auch von deiner Aussage ganz gut profitieren, sagen, naja, wenn man sich auf diese Spritze einlässt, dann muss man sich wahrscheinlich mindestens mal mit einem Jahr damit beschäftigen, um dann daraus sozusagen was mitzunehmen. Ja, es kann auch für manche bedeuten, ein Leben lang, wobei ich da sehr vorsichtig und sehr kritisch bin, weil wir nicht wissen, was wirklich in 5, in 10 Jahren passiert. Aber ich sage mal, so für 3 Monate mal schnell genommen, da reden wir jetzt von denen, die mal so 3 Kilo abnehmen und die dann vielleicht im Jahr wieder 3 Kilo abnehmen wollen. Aber wir wollen ja die erreichen, die wirklich ein Problem haben. Ja. Und das sind nicht die mit 3 Kilo abnehmen, sondern die, die wirklich sehr viel Kilos haben. Und da muss man sagen, Leute, ihr müsst euch drauf einstellen, ihr müsst es eine lange Zeit nehmen. Ihr braucht professionelle Hilfe, das heißt jetzt nicht unbedingt vom Arzt, das können auch Menschen sein, die sich mit der Materie auskennen. Man muss sich Hilfsmittel zurechtlegen, wie zum Beispiel Tracking-Apps, wie Ernährungs-Apps und mehr dann einfach zusammenstellen und dann erkennen, was ist denn eine gesunde Ernährung, wie viel braucht denn eigentlich mein Körper? Man ist ja dann selbst völlig vor den Kopf gestoßen, wenn man plötzlich feststellt, ich habe ja jahrelang 40% mehr gegessen, als ich eigentlich brauche. Ja, super, dann brauchen wir nicht drüber wundern. Und das sind dann die Momente, wo man vielleicht für sich sagt, okay, so muss man sein Leben langsam umändern. Und das ist dann der Erfolg. Das ist dann eigentlich das Geheimnis des Erfolgs, zu sagen, daraus eben die, wie du schon sagst, diese kostenfreie App, diesen Monat mitzunehmen. Und dann kostet halt einfach was. Und das kostet halt Fleiß. Das kostet auch richtig Geld. Aber ich bin mittlerweile der Meinung, dass man diese Chance auch ruhig nutzen darf, ohne sich gleich schlecht zu fühlen. Ja. Und das ist vielleicht mein Abschlusswort, weil am Anfang vor Jahren hätte ich noch den Kopf geschüttelt und gesagt, hey, wie kann man denn sowas machen? Nein, ich bin mittlerweile anders gepolt und habe auch dazugelernt und finde, mit der richtigen Argumentation, mit den richtigen Argumenten und mit der richtigen Betreuung, mit der richtigen Blickweise, kann man damit wirklich Menschen helfen, wenn man es für sich jetzt nutzen möchte, auch einen großen Nutzen daraus ziehen.
Ja. Sehr gut. Ich habe auch noch ein Abschlusswort. Also ich bin immer noch beim Krafttraining. Ne? Also hier kann man ganz klar sagen, Regelmäßigkeit schlägt intensiv. Ja. Lieber zweimal, dreimal in der Woche regelmäßig Krafttraining in E-Gym-Zirkel, der vielleicht 30 Minuten geht. Da bist du durch. Dann versucht alltäglich Alltagsbewegung zu integrieren. Macht Spaziergänge. Kauft euch einen Hund. Es gibt Studien, dass mit Hund macht man 2500 Schritte mehr als jeder andere am Tag vielleicht. Ne? Das heißt also, man bewegt sich mehr. Versucht optional vielleicht ein leichtes Ausdauertraining zu machen. Das muss nicht immer direkt nur die Powerstunde sein. Ne? Also hier ist die Regelmäßigkeit. Dann Ernährung bleibt die Basis. Das heißt, wichtig während der Spritze genügend Eiweiß essen für Muskelerhalt. Merkt euch die Aussage, Nahrungseiweiß erhält körpereigenes Eiweiß. Das heißt also, wenn ich mehr Eiweiß esse, wird mein Eiweiß im Körper geschützt. Achtet auf genügend Mikronährstoffe. Das heißt also hochwertige Ernährung, regional, saisonal, vielseitig, bunt. 5 Portionen Obst, Gemüse am Tag, so um die 625 Gramm circa. Dann langsam essen, vor allem nicht nichts essen, auch das ist ganz wichtig. Zu wenig essen heißt mehr Muskelabbau, schlechtere Ergebnisse. Und als Fazit von mir und als Schlusswort von mir kann man sagen, die Spritze öffnet ein Fenster, die Bewegung und der Lebensstil, die nutzen es. Und ohne sie wird man unsere Ziele nicht erreichen und wir haben dann wieder die gleichen Probleme wie bei allen anderen auch.
Danke fürs Zuhören. Bleibt dran, bleibt gesund. Wir hören uns in der nächsten Folge Fit und Fundiert von Primetime Fitness. Falls ihr das Podcast noch nicht abonniert habt, ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Gutes Gelingen, viel Motivation beim Umsetzen. Bis zum nächsten Mal.